Breitband Topic.
Prominente Namen fallen in diesen Tagen im Zusammenhang mit Steuervermeidungstaktiken. Regierungschefs, die Queen, Sportstars wie Lewis Hamilton, aber auch internationale Firmen wie Nike.
Genau, und dass dies alles jetzt ans Licht kommt, ist wieder mal einem großen Datenleak zu verdanken. Vergangenes Jahr waren es ja die Panama Papers. Danach wurde ein weitaus größerer Datensatz der Presse zugespielt, die sogenannten Paradise Papers. Ein Jahr lang haben über 380 Journalisten daran gearbeitet, das Ganze zu durchwühlen, zu strukturieren und Verbindungen ausfindig zu machen.
Ohne Computer geht da natürlich gar nichts, denn solche Datenmengen lassen sich nur noch mit Softwareunterstützung analysieren. Bei den Paradise Papers handelt es sich um 1,4 Terabyte an Tabellen, eingescannten Rechnungen oder Kontodaten. 13,4 Millionen Dokumente sind insgesamt aufgelaufen.
Ganz klar ein Fall für Datenjournalismus, eine noch junge Profession, die aber inzwischen einen festen Platz eingenommen hat im Spektrum des journalistischen Handwerks. Jochen Dreyer mit einem Überblick über die Entwicklung des softwaregestützten Recherchierens und Veröffentlichens.
Datenjournalistische Projekte gehören mittlerweile zum Alltag. Die Berliner Morgenpost zeigte kürzlich auf ihrer Seite, was mit einer einfachen Gesichtserkennungssoftware schon alles in einem Gesicht identifiziert werden kann. Jeder konnte dort ein Foto mit seiner Webcam machen, sein Alter schätzen lassen, sein Geschlecht und seine Emotionen. Mit erstaunlicher Genauigkeit. Dass Journalismus Daten und Software nutzt, um Themen zu erzählen, das war vor rund 10 Jahren noch Zukunftsmusik. Der große Durchbruch kam dann mit den 2010 von WikiLeaks veröffentlichten Warlogs aus Afghanistan und Irak, die der britische Guardian und die New York Times aufbereiteten und mit Visualisierung verständlich machten.
It must be the biggest intelligence leak in military history.
Plötzlich war Datenjournalismus in aller Munde oder, wie die englische Sprachwelt etwas passender sagt, Data-driven Journalism, datengetriebener Journalismus. Der Datenjournalist war geboren. Ein moderner Rechercheur müsse sich die Arbeit mit Software aneignen, um automatisiert Informationen aus Datensätzen und sozialen Netzwerken ziehen zu können und diese in neuen Formen darzustellen. Lorenz Matzert, einer der deutschen Vorreiter des Datenjournalismus, antwortete allerdings noch im Jahr 2011 auf die Frage des Medienmagazins ZAP, was Datenjournalismus sei.
Das weiß niemand genau.
Heute sieht das anders aus. Im Netz finden sich Unmengen von Anleitungen, wie Redaktionen, aber auch einzelne Journalisten Datensätze finden, verarbeiten und darstellen können. Es gibt einfach zu bedienende Scrapper, die Daten von Webseiten sammeln oder Projekte wie Enigma, die großflächig offene Daten weltweit zusammentragen. Es gibt Tools, die automatisiert Tabellen in Grafiken darstellen oder Geodaten auf einer Karte verbinden. Nie war es einfacher, Daten visuell eine Geschichte erzählen zu lassen. Die großen Leaks der letzten Jahre zeigen aber eine Neuentwicklung. Mein Friedrich Lichtenberg, in Sarajevo ansässiger Journalist und Programmierer beim OCCRP, einem Reporternetzwerk, das sich auf die Aufdeckung von organisierter Kriminalität und Korruption spezialisiert hat.
Ich finde den Datenjournalismus, den Begriff, den überlasse ich fast eher den Leuten, die sich um Analyse von quantitativen Phänomenen kümmern. Also Luftverschmutzung, Krankenhaus, Sauberkeit und am Ende auch Schöne im Web zeigen. Ich glaube, investigativer Journalismus ist eher zu gucken, wie können wir Datenbanken nutzen, um Verbindungen zu schlagen, die nicht offensichtlich sind. Wie können wir irgendwie rausfinden, wer wo eine Firma besitzt, von der wir nichts wissen, wer wo systematisch Gelder abzieht. Das ist, glaube ich, echt so ein Untergenre des Investigativjournalismus.
Dieses Untergenre mausert sich gerade zum neuen Standard der großen Investigativrecherchen. Die Paradise Papers bestehen aus Millionen von Dokumenten, die alle miteinander verglichen und nach Verbindungen durchsucht werden müssen. Die Süddeutsche Zeitung hat unter anderem mit der Software Nuix gearbeitet, einem hochkomplexen Analysetool, das für Strafverfolger und Ermittler geschrieben wurde und verschiedenste Datensätze untereinander vergleichen kann.
Nuix, the need to know.
Solche spezialisierten Programme sind teuer. Eine Lizenz kann schon mal zwischen 20 und 100.000 Dollar kosten. Das können sich nur große Medienhäuser oder weltweite Journalistennetzwerke leisten. Doch stellen diese Programme eben die Werkzeuge zur Verfügung, um solch komplexe Strukturen wie Offshore-Firmen und Steuervermeidungstaktiken aufzudecken, die sich ja gerade durch großflächige Verschleierung auszeichnen. Mit der richtigen Technik und der nötigen Menge an Journalisten ist es dem datengetriebenen Investigativjournalismus, wie man ihn vielleicht nennen kann, möglich, eine Art Waffengleichheit herzustellen. Aber nötig ist eben nicht nur Technik, sondern auch weltweite Zusammenarbeit von Journalisten, sagt Friedrich Lichtenberg und stellt dem Ganzen eine Forderung hinterher.
Ich glaube, der Investigativjournalismus braucht seine eigene Software. Die Journalisten haben gerade die Möglichkeit, sich einen neuen Modus der investigativen Zusammenarbeit auszudenken, indem man eben in verteilten Gruppen zusammen an der Geschichte arbeitet und versucht, alle Aspekte globalisiert irgendwie zu knacken.
Friedrich Lichtenberg fordert also eine eigene Software und mehr Zusammenarbeit der datengetriebenen Investigativjournalisten. Wir weiten das Thema gleich noch weiter aus und sprechen mit Vanessa Wormer vom Investigativteam der Süddeutschen Zeitung, die bei den Paradise Papers einen Teil der Daten analysiert hat.
Genau, und wir reden darüber, welche Software dort genutzt worden ist und wie sich die über 380 internationalen Journalisten, koordiniert vom ICIJ, dem International Consortium of Investigative Journalists, unter höchster Geheimhaltung organisiert haben. Vor 10 Jahren war das noch Zukunftsmusik. Heute gibt es in vielen großen Medienhäusern Datenjournalismus-Teams. Bei der Süddeutschen Zeitung gehört Vanessa Wormer dazu. Sie hat die Paradise Papers mit analysiert, die Auskunft darüber geben, wie weltweit Schlupflöcher genutzt werden, um Steuern zu vermeiden.
Wir haben mit Vanessa Wormer darüber gesprochen, wie das Team der Süddeutschen Zeitung bei der Arbeit mit den Dokumenten vorgegangen ist. Und als erstes wollten wir wissen, in welcher Form die Redaktion die Daten eigentlich bekommen hat. Hat da jemand heimlich eine Festplatte in den Briefkasten gesteckt?
Also über die Quelle und darüber, wie die Daten zur SZ gekommen sind, sprechen wir nichts, einfach aus Quellenschutzgründen. Aber ich kann zumindest von dem Zeitpunkt ab dem eben die Daten dann bei uns waren, erzählen, dass es sich natürlich um viele verschiedene Dateiformate handelte. Das heißt, wir hatten jetzt nicht eine Festplatte, wo irgendwie nur Excel-Tabellen drauf waren oder nur PDF-Dateien, sondern es waren zig verschiedene Dateiformate, also auch Excel-Tabellen und PDF-Formate, aber eben auch viele E-Mails, viele eingescannte Verträge, also auch Bilddateien. Und das mussten wir erstmal mit einer speziellen Software dann sortieren und aufbereiten, dass wir überhaupt in diesen Datenmengen dann suchen können.
Wie ist das denn bei so einer riesigen Datenmenge? Ist da erst eine Idee für einen Zusammenhang aus diesen ganzen Daten oder vielleicht sogar eine Geschichte? Und dann fängt man an, in diesen Daten zu suchen nach Belegen oder vielleicht auch was diese Geschichte widerlegen könnte? Oder sind da erst die Daten, die einen ersten Hinweis auf eine mögliche Geschichte geben?
Ich würde sagen, in den meisten Fällen weiß man ja schon grob, wo das Material herkommt. Also in dem Fall irgendwie, es war schon klar Offshore, es war klar die Kanzlei Appleby. Das heißt, man wusste natürlich, mit was man es zu tun hat. Aber natürlich war auch am Anfang sehr spannend, was steckt da drin. Also wir kannten die Panama Papers, wir kannten diese Daten von der Kanzlei Mossack Fonseca aus Panama, die sehr dubiose Kundschaft auch hatte. Und nach dieser dubiosen Kundschaft oder nach dubiosen Gestalten haben wir natürlich auch in den Appleby-Daten, in den Paradise Papers-Daten gesucht. Das heißt, wir haben schon recht früh versucht zu verstehen, mit welchen Menschen macht diese Kanzlei Geschäfte. Also wer steckt dahinter? Und was für uns ein sehr guter Moment war oder ein sehr interessanter Fund ist, dass die Kanzlei eben nicht bloß mit Einzelpersonen Geschäfte macht, sondern auch mit großen Konzernen. Also wir haben ja Nike, wir haben Facebook, wir haben Apple in den Daten. Und es war für uns natürlich schon so der Moment, wo wir gemerkt haben, das könnte auch wieder ein spannendes Projekt sein und nochmal eine andere Art von Steuervermeidung auch.
Aber wie ist es mit den Werkzeugen? Haben Sie nochmal extra Software programmieren oder modifizieren müssen, um da wirklich Dinge analysieren zu können?
Wir haben es nicht bloß mit einer Kanzlei zu tun. Es sind Daten von zwei Dienstleistern, Offshore-Dienstleistern und von 19 Firmenregistern. Das ist total unterschiedlich formatiert. Wir haben wirklich viel Zeit aufwenden müssen, um erstmal zu verstehen, wie wir mit manchen Firmenregistern arbeiten können, wie wir die entpacken können. Da haben wir auch teilweise nochmal zusätzlich irgendwie Software anschaffen müssen oder auch einen Entwickler mal drauf gucken lassen. Und bei der SZ war es uns wichtig, dass wir lokal mit den Daten arbeiten können. Wir wollten bei der SZ die Daten auch nicht irgendwo auf den Server legen, sondern wir haben sie in einem speziell gesicherten Raum auf vom Internet getrennten Servern bzw. Computern liegen und können da eben lokal damit arbeiten. Beim ICIJ ist es ein bisschen anspruchsvoller, weil die natürlich das Material mit 400 Journalisten teilen wollen. Und es setzt dann auch voraus, dass sie sichere Infrastruktur einrichten, sichere Server, auf die alle gleichzeitig zugreifen können, aber die eben im besten Fall nicht gehackt werden können. Und deshalb musste das ICIJ auch in diesem Fall wieder neue Software, neue Tools entwickeln und die haben wir bei der SZ dann auch mitnutzen können.
An dieser Analyse dieser ganzen Daten haben ja viele Journalisten gearbeitet. Im Schattenreich-Podcast, da erzählt Benedikt Schrunz, dass sie zum Austausch mit diesen anderen Journalisten beispielsweise eine Software verwendet haben, die ursprünglich als Dating-Plattform programmiert war. Sind diese Zweckentfremdungen so üblich?
Ja, das ist schon so ein klassisches Beispiel, dass man halt so am lebendigen Objekt auch eigentlich die Tools weiterentwickelt. Das heißt, das ICIJ hat die ganzen Tools ständig weiterentwickelt und hat sie eben an die Bedürfnisse der Reporter angepasst, hat viel gelernt darüber, wie Reporter mit solchen Daten arbeiten wollen. Das Wichtigste ist da einfach immer, alle wollen nach Namen suchen und am besten wollen sie ganze Listen mit Namen reinwerfen. Also so eine Art Inventur der Bundesrepublik will man da reinwerfen. Also wer sind die wichtigsten Personen und Firmen? Und die will man mit den Daten abgleichen. Und das sind so Sachen, die hat man erst im Laufe der Zeit gelernt, dass die wichtig sind bei so einem Projekt. Und das haben die Entwickler eben in dem Fall dann so angepasst, genau.
Der Datenjournalismus lernt noch und rüstet dabei auch noch auf. Der Gegner aber offenbar auch. Was bedeuten denn diese perfektionierten Verschleierungstaktiken und damit zunehmende Komplexität und Unübersichtlichkeit der Daten für den investigativen Journalismus?
Wenn wir in so einen Fall schauen, der in den Daten steckt, dann ist es ja oft so, dass es nicht irgendwie eine Person ist, die mit einer anderen Person Geschäfte macht, sondern da stecken dann im Zweifel 10 Firmen dahinter oder nochmal 20 weitere Personen. Und es ist eigentlich immer so eine Art Netzwerk, was sich bei den Applebee-Daten zumindest auch über die ganze Welt erstreckt. Und das war schon so eine große Herausforderung jetzt auch bei den Paradise Papers, dass wir gemerkt haben, es geht so viel um Netzwerke und vieles findet auch gar nicht in diesen Daten statt. Also wir haben manchmal wirklich nur kleine Puzzleteile gehabt und mussten die wiederum ja mit anderen Daten abgleichen, also auch mit Firmenregistern, die wir jetzt nicht als Leak vorliegen hatten oder mit Daten aus dem Internet. Das ist eben, glaube ich, jetzt so die große Herausforderung gewesen bei den Paradise Papers, dass wir viel außerhalb der Daten auch zusätzlich natürlich recherchieren mussten, um so zu einem kompletteren Bild zu kommen. Und ich glaube, dass es auch so ja, die Herausforderung in Zukunft sein wird, dass man ja noch intelligentere Systeme schafft, die vielleicht dieses Weltwissen schon mitbringen. Also, dass wir nicht erst nochmal googeln müssen, wer ist eigentlich die Person, sondern dass wichtige Personen und Firmen schon in der Software hinterlegt sind und dass die Software uns vielleicht auf interessante Geschichten stoßen kann.
Das wollte ich sagen. Man fragt sich ja schon, Daten sind sperrig, man hat viele Zahlen, Grafiken, Tabellen und so weiter. Wie macht man das, Daten eine Geschichte erzählen?
Da spielt natürlich auch dieses Abgleichen mit der Wirklichkeit eine große Rolle. Also wir recherchieren ja wirklich nicht bloß in diesen Daten, sondern irgendwann ist die Phase, wo man mit Experten sprechen muss, weil man vielleicht die Struktur, das Steuervermeidungsmodell, was sich in den Daten findet, gar nicht versteht allein. Dann geht man raus, man trifft diese Leute, man spricht mit Anwälten, man versucht auch Gerichtsdokumente vielleicht beizuschaffen. Im besten Fall hat man vielleicht sogar Protagonisten, das war uns immer sehr schwierig, weil wir die Leute natürlich dann selten überzeugen können, dass sie uns irgendwie auch Einblick gewähren. Also wir konfrontieren auch alle Betroffenen in einer gewissen Phase des Projekts, aber in seltenen Fällen wollen die mit uns überhaupt reden.
Diese Daten, die ja für sich selber gewissermaßen sich erzählen, aber die Geschichte an sich ist ja eine relativ vorhersehbare. Wir haben da die Reichen und Mächtigen, die Steuerschlupflöcher nutzen, um ja, Steuern oder Gelder in Milliardenhöhe zu hinterziehen. Diese Geschichte ist ja vielleicht jetzt in diesem Einzelfall noch nicht bekannt, aber so insgesamt ist das ja ein Narrativ, was schon seit Jahren oder Jahrzehnten, vielleicht sogar seit Jahrhunderten so unterwegs ist. Wie schafft man das dann, die trotzdem neu und anders zu erzählen? Ist das dann dieses Rückbesinnen auf so typischen Journalismus? Es muss eben eine Geschichte erzählt werden?
Was wir jetzt beim Paradise Papers auf jeden Fall die ganze Zeit ja vor Augen hatten, war so dieser Merkzettel, den wir an uns selbst geschrieben haben nach den Panama Papers, dass wir gesagt haben, wir müssen noch mehr abstrahieren, wir müssen noch mehr Destillate von unseren Geschichten schaffen. Also wir hatten bei den Panama Papers viele lange Stücke, wo man erklärt bekommen hat, wie diese Mechanismen funktionieren. Aber wir haben jetzt auch wirklich viel mehr kürzere Stücke geschaffen, das heißt auch mal noch ein Erklärvideo dazu gemacht oder nochmal alles runtergebrochen und auf eine Grafik abstrahiert oder eben einen Podcast dazu gemacht. Also wir haben versucht, dieses sehr sperrige Thema auf viele verschiedene Arten und Weisen zu erzählen und zu erklären.
Vanessa Wormer vom Datenjournalismus-Team der Süddeutschen Zeitung über den Umgang mit den Paradise Papers. Wir danken für das Gespräch.